Deutschlandfunk Kultur heute.
Wir schauen nach New York. Dort wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Wir wollen gerne in die Stadt eintauchen und fragen, wie es sich als Künstlerin in New York City lebt. Außerdem in der Sendung eine kritische Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus über die Fotografin Leonore Mau und damit auch ein neuer Blick auf ihre Motive aus Südamerika und der Karibik. Aber zuerst schauen wir auf den Gewinner des wohl prestigeträchtigsten französischen Buchpreises, des Prix Goncourt. Mein Name ist Luca Pizzato, schön, dass Sie zuhören. Seit 1903 wird der Prix Goncourt vergeben. Große Namen wie Marcel Proust, Simone de Beauvoir oder Michel Houellebecq gehören zu den Preisträgern. Heute hat sich ein neuer Name in diese Gewinnerliste eingereiht, Laurent Movignier. Nach traditioneller, durchaus sehr französisch genussvoller Manier traf sich die Jury des wichtigsten Buchpreises Frankreichs heute Mittag im Restaurant Drouin in Paris und verkündete nach einem gemeinsamen Essen den diesjährigen Gewinner. Der erhält erstmal nur einen symbolischen Preis. Laurent Movignier bekommt ganze 10 Euro Preisgeld und sein Gewinnerroman La Maison Vide darf jetzt in einem roten Umschlag verkauft werden, auf dem in großen weißen Lettern Prix Goncourt steht. Dieser rote Umschlag ist allerdings Gold wert, denn erfahrungsgemäß garantiert er eine sehr hohe Auflage. Das Gewinnerbuch aus dem letzten Jahr, Huris von Kamel Daoud, verkaufte sich fast eine 500.000 Mal. Unser Literaturkritiker Dirk Fuhrig hat die Auswahl des Prix Goncourt für uns verfolgt. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, von was der Gewinnerroman Das leere Haus, La Maison Vide, handelt.
Das ist ein Roman, der ein Panorama des 20. Jahrhunderts abbildet in einem alten Haus in der französischen Provinz. Ererbter Besitz der Familie, das ist ja ein klassischer Topos in Frankreich. Da stöbert der Ich-Erzähler in einer Kommode und recherchiert die Geschichte seiner eigenen Vorfahren über die beiden Weltkriege hinweg. Und es stehen zwei Frauen im Mittelpunkt. Marie Ernestine, das ist die Urgroßmutter des Erzählers. Die wollte Pianistin werden, wurde aber zu einer Ehe gezwungen mit einem Jungen aus dem Dorf. Das Klavier steht in diesem Haus über ein Jahrhundert hinweg als Symbol für verpassten Aufbruch, Unterdrückung der Frau, Unterdrückung der Ambition. Und dann geht es um die Großmutter von Ich-Erzähler, Marguerite heißt die. Die Tochter von Marie Ernestine, die ist schon eigentlich emanzipierter, selbstbewusster in den 20er, 30er Jahren. Aber sie lässt sich im Zweiten Weltkrieg mit einem deutschen Soldaten ein. Und das wird nach Ende des Krieges dann als Kollaboration gesehen. Man kennt diese Bilder auch, dass Frauen die Haare abgeschoren wurden. Horizontale Kollaboration nannte man das. Und dieses Bild von dieser Großmutter, über die in der Familiengeschichte meistens geschwiegen wurde, das greift Movignier auf, der heute 58 Jahre alt ist. Und er sieht das im Rückblick als Initialzündung sogar dafür, dass er angefangen hat zu schreiben, weil dieses Bild irgendwie aus der Familientradition so kraftvoll in seinem Kopf gewesen ist. Und insgesamt ist also dieser Roman, kann man sagen, so eine Art Lebenswerk, autobiografisch, historisch, rückblickend ein ganzes Jahrhundert durchstreifend.
Ja, das klingt nach einem epochalen Familienroman. In Frankreich war Das leere Haus ja von vielen Kritikern stark favorisiert worden. Hat er denn alle Kandidaten überstrahlt?
Ja, in gewisser Weise schon. Eine, Natascha Appanadi, ist praktisch gestern ausgeschieden, weil sie da den Prix Féminin bekam, auch einen wichtigen Preis. Die hat eine Mischung aus Autofiktion und journalistischer Recherche über häusliche Gewalt, Femizide vorgelegt. Und dann war noch die Schriftstellerin Caroline Lamarche dabei, eine Belgierin mit einem Buch über eine Frau, deren Ehemann sich als homosexuell outet. Und die war ziemlich stark im Rennen gegen Movignier. Sie hat nämlich 4 der 10 Stimmen bekommen, Movignier 6. Also durchaus knapp war diese Entscheidung.
Neben Laurent Movignier wurde ja auch noch ein zweiter Autor unter den Favoriten gehandelt, nämlich der internationale Bestsellerautor Emmanuel Carrère. Der bekam ja aber offenbar keine einzige Stimme. Ist das erstaunlich?
Ja, das ist sehr erstaunlich. Das war überhaupt nicht zu erwarten. Auch, dass es überhaupt nur einen einzigen Wahlgang gab. In der Vergangenheit gab es schon mal mehr als ein Dutzend Wahlgänge. Und dass für Emmanuel Carrère mit Kolchose, so heißt das Buch, tatsächlich niemand gestimmt hat, das hätte ich nicht gedacht. Und nicht nur ich nicht gedacht. Denn eigentlich war man der Meinung, die beiden historischen Romane, eben der von Movignier und von Carrère, dass die im Finale miteinander konkurrieren würden. Überraschend auch deshalb, weil der Bestseller Otto Carrère, jetzt 68 Jahre alt, zwar viele andere Auszeichnungen erhalten hat, aber noch nie den Prix Goncourt. Und jetzt war er eigentlich sehr nah dran, dadurch, dass er in die Endauswahl gekommen ist. Sein Roman geht auch über eine Familiengeschichte, nämlich über seine berühmte Mutter, die Mitglied der Académie Française war, ja, ein Star eigentlich im intellektuellen Leben Frankreichs. Und gleichzeitig geht es um Geschichte, um Russland, um die Familie, die aus Russland stammt, um seine eigenen Vorfahren, aber auch um die Veränderungen in der Sowjetunion. Also beginnend von der Oktoberrevolution 1917 über den Stalinismus, später dann Sowjetunion bis hin zur Perestroika, zu Putin und bis dem Überfall auf die Ukraine. Das hat also einen ganz enormen politischen Überbau, ist weit über das Biografische hinaus interessant, wäre also durchaus auch von seiner Wucht als Roman durchaus preiswürdig gewesen. Aber vielleicht kriegt er morgen den Prix Médicis. Das ist auch ein sehr wichtiger französischer Literaturpreis.
Heißt das, dass Sie die Wahl für Laurent Mauvignier für den Prix Goncourt dann eher kritisch sehen?
Nicht unbedingt. Das Leere Haus, La Maison Vide, ist ein sehr gewichtiges und hochliterarisches Werk. Nicht nur, weil es 750 Seiten hat. Nee, es ist ein großes Historiengemälde. Eine persönliche Spurensuche, ein Sittenbild. Es geht um die Evolution der gesellschaftlichen Normen und Zwänge, Konvention, Religion, Unterdrückung der Frauen, die psychische und physische Zerstörung der Menschen durch die beiden Weltkriege. Das spielt eine sehr große Rolle. Sprachlich ist das Werk sehr eindringlich, tastend, forschend. Es ist ein sehr eleganter literarischer Ton. Ob das Buch jetzt so monumental ist, wie manche französische Kritiker sich im Vorfeld überschlagen haben, ob es der Roman des 21. Jahrhunderts ist, das weiß ich nicht. Aber Laurent Mauvignier ist sicherlich ein sehr, sehr würdiger Autor. Es ist der 13. Roman von ihm. Er hat noch keinen der wichtigen Literaturpreise bekommen und deswegen ist das jetzt wahrscheinlich auch ein Kriterium gewesen. Es ist auf jeden Fall eine sehr kluge Wahl, eine sehr literarische Wahl, auch wenn mein Favorit Emmanuel Carrère war. Aber Mauvignier auf jeden Fall ein würdiger Preisträger.
Das sagt unser Literaturkritiker Dirk Furich über den Gewinner des Prix Goncourt, Laurent Mauvignier. Wer den Gewinnerroman La Maison Vide auf Deutsch lesen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. Der erscheint übersetzt erst 2027 bei Mattes und Seitz Berlin. Fotografie kann etwas Invasives an sich haben. Der Blick der Kamera ist ein voyeuristischer. Er greift etwa in private Sphären ein und kann damit auch Grenzen des Konsens überschreiten. Die Fotografin Leonore Mau hat nach heutiger Sicht diese Grenzen überschritten. Sie wurde in den 70er und 80er Jahren bekannt mit Fotoserien im Spiegel und im Stern. Sie reiste durch Süd- und Mittelamerika, lange auch durch die Karibikinsel Haiti und sie fotografierte Land, Leute und auch religiöse Rituale, die zum Teil streng privat waren. Ein Forschungsprojekt der Universität Zürich zusammen mit dem KünstlerInnen-Kollektiv U5 hat sich durch den Nachlass Leonore Maus gearbeitet. Etwa 3000 Fotografien von Haiti. Und sie haben einen Weg gesucht, wie man dieses Werk neu betrachten kann. Tobi Krone hat sich im Münchner Lehnbachhaus nun das Ergebnis angesehen. Die Ausstellung Out of Focus, Leonore Mau und Haiti.
Ein Markt unter freiem Himmel. Frauen, die sich an einem Stand für Margarine umsehen. Die bunten Päckchen türmen sich zwischen ihnen. Ein fahrender Händler verkauft vor einem Kino kleine Likörfläschchen. Angekündigt ist ein Film namens Sissy mit Romy Schneider. Das sind zwei von 200 Fotografien aus dem Haiti der späten 70er Jahre, die das Lehnbachhaus zeigt.
Wir haben gesagt, es ist ein Schatz. Und eine Last, dieser Nachlass, dieses Archiv.
Dora Imhof, Kunsthistorikerin und Mitglied des künstlerisch-kuratorischen Teams namens U5, das diese Fotoausstellung erarbeitet hat, die im Prinzip wie eine Diashow funktioniert.
Einerseits können diese Bilder sehr viele Geschichten erzählen über Haiti, über ökonomische, politische, persönliche Verflechtungen, auch zwischen Haiti und Deutschland. Sie können Architektur zeigen, die heute nicht mehr existiert, weil sie zerstört wurde, insbesondere durch das Erdbeben 2010 und auch jetzt durch diese Gangs in den letzten Monaten.
Der Nachlass von Leonore Mau ist problematisch, weil viele Fotografien ganz offensichtlich übergriffig sind. Und das merkt man schnell selbst nach einigen Minuten Betrachtung.
Also manchmal sieht man, die Leute wollten nicht fotografiert werden. Sie verbergen das Gesicht, sie schauen wütend. Manchmal hatten sie keine Handlungsmacht, weil sie operiert wurden. Da hat sie auch fotografiert und sie hat Initiationsrituale fotografiert, die geheim sind. Da darf niemand anwesend sein, eigentlich, außer den Initiierten und den Vodou-Priestern, den Ungons.
J'étais très choqué.
Erol Josué ist Generaldirektor des Bureau National d'Ethnologie in Port-au-Prince und selbst Ungon, Priester des Voodoo, und war beim Anblick der Bilder, wie er sagt, schockiert.
Comment elle a pu accéder à ces espaces sacrés pour photographier?
Wie konnte sie denn in diese heiligen Räume kommen, um zu fotografieren? Entweder hat sie jemanden dafür bezahlt, der keine Würde hatte, oder sie ist nachts einfach da reingegangen für ihre Fotos.
Diese Bilder von Leonore Mau aus verbotenen Räumen, aber auch Fotografien gebärender Frauen in Kreissälen oder Bilder von Toten im Leichenschauhaus zeigt das Museum nicht. In einem kollektiven Prozess unter Anleitung der US-haitianischen Kulturanthropologin und Künstlerin Gina Athena Ulis wurden sie aussortiert. Welches Interesse mag Leonore Mau zu diesen Motiven getrieben haben?
Je ne pense pas.
Ich glaube nicht, dass das Rassismus ist. Ich denke, das war die Epoche des voyeuristischen Tourismus. Das war damals die Epoche der Phantasmen.
Besonders problematische Bilder haben die Künstlerinnen aus dem Schweizer Kollektiv U5 auf Wasser projiziert und dieses Wasser dann in verspielten, bunt bemalten Keramikfiguren eingeschlossen. Eine Milchverpackung. Mehrere katzenartige Wesen mit vielen Brüsten. Sie stehen jetzt im Regal neben der Projektionsfläche. Die Künstlerin Steffi Rubner.
Wir haben diese Bilder gesehen, wir wussten nicht wohin. Wir haben gestruggelt mit unserer eigenen, sagen wir, Herkunft, mit unserer eigenen Verbundenheit. Dann hat man auch Faszination und Interesse. Ne? Man könnte so sagen, der Umgang mit Gender, mit Geburt, Tod. Und dann sind diese Katzenwesen aufgetaucht. Etwas, was man nicht domestizieren kann. Also die Katze ist ein interessantes Haustier eigentlich und gleichzeitig nicht ein Haustier.
Die kolonialen Fantasien in uns allen, sie sollen von diesen eigenwilligen KeramikwächterInnen in Bann gehalten werden. Wie sie hier in diesem Regal stehen, das hat schon was von Schweizer Töpfermarkt. Aber das Ganze ist auch ein Vermittlungsversuch. Ein Versuch, mit dem kolonialen Blick umzugehen. Dafür werden einige Fotografien von Leonore Mau verfremdend auf eine runde Glasscheibe projiziert, hinter der sich Wasser befindet. Ein leichter Unschärfeeffekt entsteht. Bilder von Militärkapellen der damaligen Diktatur, Schnappschüsse von Märkten und Werkstätten. Mit einem sehr klaren Sinn für Farbkomposition, für Bildaufbau und Weite. Ein Blickwinkel, der im Hintergrund immer auch die kolonialen und postkolonial-modernistischen Architekturen auf Haiti dokumentiert. Dazu ist sehr präsent die Soundinstallation der Exil-Haitianerin Madafi Pierre aus Lausanne zu hören. Klänge von der Insel heute, ganz zufällig über die Bilder gelegt. Die Ausstellung will die Lust, in das Leben der Bilder einzutauchen, zwar stören, aber nicht zerstören. Und allein diese Methodik macht sie sehenswert. Apropos zerstören, was macht man jetzt eigentlich mit den nicht mehr zeigbaren Bildern? Vernichten? Als Priester könne er das eigentlich nur bejahen, sagt Erol Josué. Aber als Ethnologe?
Die Bilder wurden ja schon angeschaut. Wir brauchen eher Sicherheitsklauseln, um das, was geschützt werden muss, auch zu schützen.
Sagt der Ethnologe und Priester Erol Josué. Über die Ausstellung Out of Focus, Leonore Mau und Haiti im Lehmbachhaus in München berichtete Tobias Krone. New York wählt heute einen neuen Bürgermeister. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für Donald Trump. Die Demokraten machen sich dabei große Hoffnungen. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der unter anderem in New York lebt, beschrieb die politische Stimmung vor Ort heute Morgen bei uns im Programm folgendermaßen.
Also über der ganzen Verzweiflung, die sich in den letzten Monaten naturgemäß angesammelt hat, über die politische Lage in den USA, ist jetzt plötzlich hier eine echte Aufbruchsstimmung da.
Zumindest für einige ist der Grund für diese Aufbruchsstimmung er hier, der demokratische Kandidat Zoran Mamdani. Der verspricht, das Leben in New York wieder bezahlbar zu machen, durch zum Beispiel kostenfreie öffentliche Verkehrsmittel und subventionierte Mieten. Wie bezahlbar das Leben in New York tatsächlich ist und wie die Kunstszene auf die Wahl schaut, darüber habe ich vor der Sendung mit der in New York lebenden Illustratorin und Professorin an der Parsons School of Design, Nora Krug, gesprochen. Aktuell ist sie als Stipendiatin der American Academy in Berlin und ich habe sie gefragt, mit welchem Gefühl sie heute auf ihre Heimatstadt New York blickt.
Naja, mit Nervosität, aber auch viel Hoffnung. Also Mamdani ist auf jeden Fall ein Lichtblick für New York. Vielleicht auch eine Art Gegenreaktion auf Trump, der ja auch in New York eine seiner Basis hat und selber aus Queens stammt. Es ist ein Hoffnungsschimmer und momentan sieht es ja auch so aus, als könnte er gewinnen. Also er ist auf jeden Fall am Führen, aber Garantien gibt es natürlich nicht und viel kann sich natürlich noch verändern im Nachhinein, auch vielleicht externe Dinge, die passieren können, über die man keine Kontrolle hat. Also man muss abwarten und sehen, was passiert.
Donald Trump unterstützt ja bekanntlich den unabhängigen Kandidaten Andrew Cuomo. Und er hat angedroht, sollte Mamdani gewinnen, kürze er Bundesmittel für die Stadt auf ein Minimum. Ist denn dieses Drohgebaren etwas, was Ihnen Sorge bereitet um New York?
Ja, das ist natürlich typisch Trump und hat auch totalitäre Züge, muss ich sagen. Also dieses Drohen, man kennt es ja auch von anderen Präsidenten auf der Welt. Also wenn ihr das tut, dann bestrafe ich euch. Er hat natürlich Angst, dass Mamdani gewählt wird. Er findet ihn zu progressiv. Er nennt ihn einen Kommunisten. Außerdem ist er Moslem, was dem Donald Trump natürlich nicht gefällt. Und diese Drohung, Bundesmittel zu kürzen oder zu streichen, hätte natürlich auch verheerende Auswirkungen auf New York, auf Schulen, auf vielleicht auch Krankenhäuser, auf kulturelle Initiativen. Und das ist zwar auf der einen Seite beängstigend, auf der anderen Seite darf man sich davon auch nicht unterkriegen lassen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der dann für Cuomo wählen würde, nur weil Trump droht. Also ich finde, man muss sich schon auch politisch positionieren und zuversichtlich in die Zukunft schauen und auch dem ein bisschen Stand bieten.
Sie sagten jetzt, dass Mamdani auch für Sie einen Hoffnungsschimmer darstellt. Er möchte, wie schon gesagt, die Stadt bezahlbarer machen. Sie sind jetzt aktuell in Berlin. Wie ist denn das Leben in New York im Vergleich zu Berlin zum Beispiel?
Also ich empfinde das Leben in Berlin auf jeden Fall als viel, viel gemütlicher, viel reibungsloser, viel billiger. Und trotzdem, was mir immer wieder auffällt, ist, dass man in Deutschland, es fehlt mir so ein bisschen an Gemeinschaftsgefühl. Also Amerikaner sind ja bekannt für ihr Gemeinschaftsgefühl, was natürlich auch historisch zu begründen ist, dadurch, dass es ein Land von Einwanderern ist, aber eben auch dadurch, dass es viel weniger staatliche Unterstützung gibt. Das heißt, weil der Staat sich nicht so sehr kümmert um die Individuen, muss man einander helfen. Und das ist auch was man ganz stark in New York spürt. Also man könnte ja denken, die Menschen sind tough, weil alles so teuer ist und weil man hart arbeiten muss, um dort überleben zu können. Auf der anderen Seite sind die New Yorker aber auch sehr agil und flexibel und eben sehr menschlich insofern, als sie einander auch Möglichkeiten schaffen, die eben nicht vom Staat geleistet werden. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, dass man sich vielleicht in Deutschland selbst auch die Frage stellt, Deutschland gibt einem sehr viel, es gibt einem eine kostenlose Bildung, es gibt einem Krankenversicherung, die man in meisten Fällen bezahlbar ist. Was kann man eigentlich als Individuum zurückgeben an dieses Land, das einem selber so viel gegeben hat? Und diese Frage vermisse ich manchmal so ein bisschen in Deutschland.
Aber Sie sagten auch schon, dass es weniger staatliche Förderung in den USA eben gibt für Künstler und Künstlerinnen im Gegensatz zu Deutschland. Wie finanziert man sich dann als Künstler oder als Autorin, als freischaffende Kunst- und Kulturschaffende Person in New York?
Ja, da braucht man kreative Strategien. Also es gab 2022 eine Umfrage, bei der mehr als die Hälfte der Künstler, die interviewt wurden, angegeben haben, dass sie im Vorjahr weniger als $25.000 verdient haben. Also zur Information, die Armutsgrenze beginnt unter $31.000 in New York. Das heißt, die haben unter der Armutsgrenze gelebt und fast 90% haben auch weniger als $50.000 verdient. Also viele schlagen sich eben durch Gelegenheitsjobs durch und es gibt also so eine Faustregel in New York, dass die Miete nicht mehr als 30% des Einkommens betragen soll. Aber in Wirklichkeit liegen die Mietpreise in New York oft deutlich höher. Also viele zahlen mehr als 50% ihres Einkommens. Und wenn ich jetzt mal als Repräsentant, als Professorin an einer der bekanntesten Kunsthochschulen Amerikas sprechen darf, also auch für uns Professoren, ist es, also wenn man nicht in den Wohnungsmarkt investiert hat oder in einer Wohnung mit Mietdeckel wohnt, was es auch in New York gibt, allerdings nicht allzu häufig wie in Berlin, dann kann man sich mit Professorengehalt eine Einzimmerwohnung momentan nur noch mittlerweile leisten, also als Professor in einer der bedeutendsten Kunsthochschulen Amerikas. Es wird auch alles immer teurer, also viele, ja, manche ziehen dann eben auch in Nachbarschaften weiter draußen, manchmal sind die Nachbarschaften nicht so sicher. Ich erinnere mich auch, dass ich damals, als ich nach Häusern gesucht habe, in eine Nachbarschaft geschaut habe, in der dann bei der Besichtigung ich feststellen musste, dass im Wohnzimmer ein Schussloch in der Fensterscheibe war. Ich bin dann aber auch in diese Nachbarschaft gezogen vor 15 Jahren und habe anfangs auch nachts zum Teil Schüsse gehört. Also das sind so Kompromisse, die man vielleicht dann eingeht oder man zieht aus der Stadt raus. Also es gibt auch viele Künstler, die sich entscheiden, zum Beispiel ins ländliche Pennsylvania oder nach Upstate New York zu ziehen oder noch weiter hoch im Norden nach Vermont oder Maine, wo sie sich zum Teil dann auch ein Haus kaufen können, was eben in New York nicht mehr machbar ist.
Aber warum tut man sich das an? Also ist New York immer noch, hat New York immer noch diese kreativ vibrierende Gravitationskraft für Künstler und Künstlerinnen, die sich dann tatsächlich auch in der Stadt zeigt und auch für ihre Arbeit zeigt?
Ja, also absolut. Ich meine, das ist natürlich eine Frage, die sich viele New Yorker stellen. Warum tue ich mir das eigentlich an? Ein Freund von mir hat mir mal gesagt, er findet, dass New York einem immer sehr viel Energie gibt, aber auch Energie von einem nimmt. Und je älter man wird, desto mehr nimmt New York und gibt weniger zurück. Also man wird dann so praktisch immer mehr ausgelaugt. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man damit umgeht. Und ich würde schon sagen, also für mich ist es auf jeden Fall die Stadt, die stärkste künstlerische Energie ausstrahlt. Also das Potenzial, was es dort gibt, die Offenheit, die Flexibilität im Denken, die Unterstützung, die ich auch bekommen habe durch Stipendien, durch Agenten, durch Verlage. Es ist einfach eine Offenheit da, die ich für unverwechselbar halte und die mich auch nach wie vor sehr inspiriert, trotz aller Anstrengungen.
Sagt die Illustratorin Nora Krug. Berlin oder Kairo? Die Debatte um den Ausstellungsort der Nofretete sorgt weiterhin für Diskussionen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Die Nofretete müsse zurückgegeben werden, sagte der Historiker Jürgen Zimmerer in unserer Sendung Fazit. Doch während beispielsweise die Niederlande eine 3500 Jahre alte Skulptur an Ägypten zurückerstatten werden, gibt es bislang keine Signale, dass die Nofretete von Berlin nach Kairo geschickt wird. Eine Nachfrage des Deutschlandfunks an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ob man über eine Rückgabe nachdenke, ob diese überhaupt möglich sei oder die Büste zu fragil, blieb bis zu Beginn der heutigen Sendung unbeantwortet. Der Historiker Jürgen Zimmerer schlug vor, dass man doch eine Kopie in Berlin ausstellen und das Original nach Kairo schicken könne.
Alle Leute, die sich angeblich für die Nofretete interessieren, weil sie die Schönheit bewundern wollen, können ja die Schönheit bewundern. Das Einzige, was nicht da ist, ist diese Aura des Authentischen. Aber das wäre natürlich ein kleiner Preis zu zahlen. Wir geben das Original dorthin zurück, in den Kontext, woher es stammt. Und dafür tragen wir aber dazu bei, diese koloniale Ungerechtigkeit zu überwinden.
Das gesamte Interview mit Jürgen Zimmerer können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Der Eurovision Song Contest, der sorgt auch regelmäßig für Debatten. Mehrere Länder, darunter Spanien, Irland und die Niederlande, hatten mit Boykott gedroht, sollte Israel teilnehmen. Nun hat sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die Diskussion eingeschaltet. Er warnte die europäischen Fernsehsender davor, Israel von dem Musikwettbewerb auszuschließen. Wenn Europas Sender anfingen, Künstler nach ihrer Herkunft auszusortieren, ginge die Idee verloren, auf die Europa gegründet sei. Die Europäische Rundfunkunion will im Dezember darüber abstimmen, ob Israel am ESC teilnehmen darf. Schon jetzt klar ist, das Theater Regensburg wird mit dem Oper Award 2025 ausgezeichnet. Die mit Kritikerinnen besetzte Jury des Magazins Oper Awards lobte unter anderem den Mut und die Risikobereitschaft der Verantwortlichen. Vor allem Intendant Sebastian Ritschl mache vieles sehr, sehr richtig, heißt es. Der Preis wird dann im Februar kommenden Jahres verliehen.
Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen war das. Gleich nach den Nachrichten übernimmt mein Kollege Florian Brückner das Mikrofon für die Informationen am Abend. Dort geht es unter anderem um die Diskussion in der Union über Abschiebungen nach Syrien. Das war Kultur heute. Ich wünsche einen schönen Abend und frohes Weiterhören.